Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Willkommen zum Mittwochsduell mit Josef Czapp. Schönen guten Abend.
Abend.
Und Peter Westenthaler. Haben sich viele Zuseher schon sehr gefreut auf den heutigen Abend. Und es gibt vieles, über das wir sprechen wollen und müssen. Wir werden ausführlich auch über Donald Trump sprechen und die Weltpolitik, die ja derzeit erschüttert wird. Wir starten aber im kleinen, sozusagen österreichischen innenpolitischen Kosmos. Man hat das Gefühl, die Regierung befindet sich in Dauerklausur nach der ersten Regierungsklausur, jetzt schon wieder eine Regierungsklausur. Seit zwei Tagen wird quasi Klausur abgehalten. Viel rausgekommen ist nicht, außer dass man gestern verkündet hat, es soll jetzt eine Überwachung der Handys geben, um Terroristen künftig früher zu entdecken. Und heute hat man sozusagen bekannt gegeben, dass die Zugverdienste, die Geringfügigkeit bei AMS-Geldbeziehern abgeschafft wird. Der große Wurf ist es aber nicht, ja, oder?
Es ist jetzt die zweite Klausur, noch dazu zweitägig. Das erste Mal war es ja eintägig. Also in zwei Wochen haben wir dann eine dreitägige Klausur. Das heißt Tarnen und Täuschen. Ich weiß nicht, wie es dem Josef Czapp geht, wenn er das sieht. Wenn wir Klausuren gemacht haben mit einer Regierung, haben wir eigentlich schon vorher gewusst, das machen wir nur, wenn wir ein großes Paket verabschieden. Da machen wir die große Inszenierung, ist einfach so. Da wird getagt, da werden die Details noch gefeilscht, die letzten. Am Ende wird ein riesiges Projekt und vielleicht noch zwei kleinere präsentiert. Das ist der Grund einer Klausur. Diese Regierung schafft es doch allen Ernstens, die Menschen derartig zu täuschen. Täuschen nämlich Aktivitäten vor, die sie gar nicht haben. Wahrscheinlich haben sie sehr viel gegessen und getrunken. Es hat ja auch ein üppiges Abendessen gestern, ein gemeinsames gegeben, um sich kennenzulernen. Alles auf Regiments- und Staatskosten, ist ja ganz klar. Das Ergebnis ist de facto null. Es ist nicht ganz null, ich komme schon auf ein wichtiges Thema. Aber jetzt für die Menschen etwas zum Besseren ist nicht herausgekommen. Kein großes Projekt, keine Entlastung der Wirtschaft, keine Entlastung der Menschen. Sie lassen die Menschen weiter im Stich und das in einer, wie wir noch im zweiten Teil dann diskutieren werden, in einer weltweiten Krisensituation hat eine Regierung nichts anderes zu tun, als, und jetzt bin ich beim Thema, sich zu überlegen, wie kontrollieren und überwachen wir die Menschen weiter? Das heißt, wie dehnen wir den Überwachungs- und Kontrollstaat weiter aus? Wie können wir bei den Menschen auch noch ins Schlafzimmer, Wohnzimmer und sonst noch wo reinschauen, dass wir die Menschen quasi in ihrem ganzen Leben, was sie am Tag so machen, kontrollieren können? Und das muss man ja, es ist ja nicht nur die Messenger-Überwachung. Man muss das ja eingebettet sehen im großen Angriff, George Orwell, im großen Angriff in Richtung Kontroll- und Überwachungsstaat, den diese Regierung jetzt auf die Menschen macht. Der jetzige Beschluss bzw. die Vorlage der Messenger-Kontrolle ist nichts anderes als der Zugriff auf unsere Messenger-Nachrichtendienste, das heißt auf unser Handy. Man will jetzt den Zugriff aufs Handy erleichtern, um für jedermann, jeden Menschen quasi kontrollieren zu können. Was ist denn bis jetzt aber noch bekannt? Der Digital Services Act der EU ist im Laufen. Das bedeutet, der Zugriff zusätzlich zum Handy kommt jetzt der Zugriff auf Social-Media-Aktivitäten. Das heißt, wir alle, die in den Social-Media sind, egal ob Facebook, Instagram, X oder sonst wo, werden über den Digital Service Act überwacht, was wir da hineinschreiben, kontrolliert und, wenn es geht, auch noch eingeschränkt, dass du ja nur die richtige Meinung sagst. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der dann dazukommt, und das ergibt dann schon ein sehr rundes Bild, ist die Kamerakontrolle bei den Einfahrtsstraßen der Städte, wo jetzt die SPÖ und der Herr Hanke beschlossen haben, dass zum Beispiel bei Wien, aber auch andere Städte, die Einfahrtsstraßen kameraüberwacht werden und die Kennzeichen der Autos abgespeichert werden. Und wenn ich das Kennzeichen eines Autos abgespeichert habe, habe ich sofort seine Daten. Das heißt, zuerst habe ich das Handy kontrolliert, dann unsere Nachrichtendienste und unsere Social Medias. Dann kontrolliere ich die mobilen Wege, die Verkehrswege der Menschen, wie sie in eine Stadt hinein und heraus fahren, wie lange sie drinnen sind, wohin sie fahren. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist der digitale Euro, der gerade in Umsetzung ist. Da kommt dann dazu noch die Kontrolle des Zahlungsverkehrs, weil wir wissen, wo der sein Geld ausgibt, was der zahlt. Merkt ihr, was da passiert? Das fünfte ist der EU-Vermögensregister, der gerade aufgebaut wird, wo jedermann künftig ab 2026 sein Vermögen hineinmelden muss, egal ob er es hat oder nicht, um zu sehen, wie ist der finanziell bestallt, wo hat er sein Geld angelegt. Und ganz zum Schluss ist ja schon umgesetzt, in Wahrheit, deine komplette Überwachung, deine Gesundheitsdaten mit E-Cards und elektronischen Bipapo. 6 Überwachungsschritte mittlerweile. Jetzt die Messenger-Überwachung ist die 6. Ich habe einen völlig durchschauten, quasi ein Röntgenbild jedes Menschen, was er am Handy tut, wie er telefoniert, mit wem er redet, wo er hinfährt, ob er gesund oder krank ist, ob er Vermögen hat oder nicht. Was da passiert, ist ein Megaskandal. Das ist Ärger als Orwell. Das ist der totale Überwachungsstaat. Und unsere Regierung macht damit. Die Frau Beate, die NATO-Beate, die immer gesagt hat, na, wir sind so liberale Partei, die machen damit. Die SPÖ macht mit bei einer Nachfolgepartei des Herrn Dollfuß, der ÖVP. Bei der ÖVP wundert es mich nicht, dass die ÖVP die Menschen überwachen will, ist je bekannt. Die SPÖ macht mit, Räuberleiter, beschließt das. Die SPÖ ist gegen die Freiheit der Menschen und für die Überwachung und Kontrolle. Ich bin fassungslos, was da passiert. Was ist denn das Nächste? Kriegen wir als Nächstes irgendeinen Chip einpflanzt oder eine Kamera umgehängt, damit eh alle wissen, was wir den ganzen Tag machen? Ich muss sagen, ich bin empört und entsetzt. Wir sind am Weg zur totalen Überwachung und das ist etwas, was mich als freiheitsliebenden Menschen, der Freiheit quasi immer vor sich herträgt und natürlich auch Gerechtigkeit, ist für mich eine unfassbare Entwicklung, die wir da nehmen und unsere Regierung spielt da voll mit.
Sehen Sie das auch so oder können Sie der Messenger-Überwachung noch etwas Positives ab?
Nein, ich stelle mir die Frage, ich muss da zwischen Freiheit und Sicherheit oder anders gesagt, Sicherheit in Freiheit und mit Freiheit muss da möglich sein. Das ist doch die Aufgabe von Behörden und politischen Initiatoren, dass man in einer Demokratie dafür sorgt, dass sich einer, nicht wie ein gläserner Mensch in der Gegend bewegt, sondern dass es ein gewisses Maß an Sicherheit gibt unter Berücksichtigung der neuen elektronischen Medienmöglichkeiten, Social Media und so weiter. Und da weiß ich nicht, in welche Richtung da die Regierung gehen will, weil das immer nur Überschriften sind. Jetzt lese ich heute wieder, Messenger-Dienste kommen. Ja, okay. Mit dem kann ich nichts anfangen. Die Frage ist, was sind die Auswirkungen? Was wird überwacht? Was geschieht mit den Daten? Ja, da hast du ja ganz unrecht. Ich fahre da irgendwo rein, die Kamera nimmt mir auf, dann ist das Autokennzeichen, bestimmte Daten, die damit verbunden sind, sind damit aufgenommen, wenn sie es nicht eh schon haben. Und die Frage ist, was geschieht damit? Wie ist die Missbrauchsgrenze? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich sicher fühle, dass sie nicht Terroristen da herumtoben können und sie bewegen können, weil sie komplett nicht im Blickfeld der Sicherheitsorgane sind? Also ich bin schon für mehr Sicherheit. Ich bin schon dafür, dass man berücksichtigt die neuen elektronischen Medien, die also Kommunikationshilfe für Terrorvorbereitung sein können. Und um das zu hintertreiben, zu verhindern, muss es doch Möglichkeiten geben, ohne dass wir am Ende des Tages wie in Biedermeier leben. Das brauche ich nicht, ja, dass dann der Metternich quasi von den Toten aufersteht und sagt, hey, ich habe da nur ein paar Ideen, wie man besser überwacht. Das ist irgendwie etwas, das ich nicht will und nicht anstreben möchte. Also das heißt, ich bin dafür, dass man bei diesen städtischen Zentren, was den Verkehr betrifft oder die Überlastung, was auch immer das ist, ob das der touristische Verkehr ist oder was auch immer das sein mag, dass man sich da Gedanken macht, warum das mit einer Kamera sein muss, hat man bis jetzt keiner erklären können. Also da bin ich eigentlich sehr kritisch dazu. Ich finde nur, in Zeiten wie diesen, frage ich mich, wenn ich mit so einer Club-Klausur treffe oder wenn ich mich treffe, so einer Regierungsklausur. Und das haben wir ja früher gemacht, wenn man es vor der Regierungsklausur oder vor der Klugklasse überlegt, was sind die 2, 3 Botschaften, die in der Bevölkerung erwartet werden, wie formulieren wir die und mit dem kommen wir. So, ehrlich gesagt, in Zeiten wie diesen, wo die ununterbrochen mit den Waffen rasseln und dauernd sagen, immer aufrüsten, 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 ja, die haben ja hin und vor kein Geld, aber Milliarden müssen dafür bereitgestellt werden, woher das auch immer kommen soll. Die sind ja trotzdem Schulden, die müssen ja trotzdem bezahlen. Die Tanner wie von Rand und Band, wir hören da Interviews, schwärmt uns da von irgendwelchen, die sollen uns mal erklären, welche leistbaren Einrichtungen des Heeres für Sicherheit sind auch für Österreich möglich, dass wir in dem gesamten Konzert für unsere Neutralität eine kluge Verteidigungslinie entwickeln können. Also wenn ihnen nichts anderes einfällt als das, wir müssen uns einklinken in Brüssel und im NATO-Hauptquartier, damit wir da mitmachen, da bin ich dagegen.
Ja. Kommen wir nochmal zur Klausur zurück. Der Hintergrund der Klausur ist ja wohl, oder dürfte ja wohl sein, dass man vermitteln will, wir arbeiten, wir gehen permanent auf Klausur, wir tun. Aber wenn man nichts wirklich, sage ich einmal, Konkretes präsentiert, geht das nicht komplett nach hinten los, ja, weil die Leute der Meinung sind, eigentlich arbeiten die nicht, sondern die sitzen nur rum und
arbeiten. Sie setzen nahtlos dort fort, wo die schwächste Regierung aller Zeiten aufgehört hat. Die haben doch auch diese ganzen Firlefanz- und Show-Pressekonferenzen gehabt. Also was da heute und gestern abgelaufen ist, ich habe es gar nicht mehr aufgehört zu zählen, wie viele Pressekonferenzen da stand, wie viel heiße Luft da herausgekommen ist. Vor der Klausur, während der Klausur, nach der Klausur, wie die drei Hanseln dann nach der Klausur sitzen und der Herr Bundeskanzler Stock, ich muss wirklich sagen, sich plagt, um überhaupt was zu sagen. Er hat nur Überschriften aufgelistet, was vielleicht irgendwann einmal angedacht wird. Also ich muss sagen, das ist eine Lehrmeldung gewesen und das einzige greifbare Ergebnis ist hin zum Überwachungsstaat. Das bleibt über, das bleibt hängen. Wenn das Ergebnis einer Klausur ist, muss ich ehrlich dabei sagen, dann mache ich es doch gar nicht. Ist doch völlig absurd, völliger Wahnsinn, was da passiert. Ich meine, das ist eine Blamage, diese Klausurerei ist eine Blamage, wenn nichts rauskommt. Und ich bleibe dabei, da muss ein Ergebnis geben. Und jetzt noch einmal zu diesen Überwachungen, weil mich das wirklich so ärgert. Die Gesundheit wird kontrolliert, das Eigentum wird kontrolliert, unsere Handys und unsere Nachrichtendienste, unsere Computer werden kontrolliert, bis hin zu den Verkehrswegen und der Mobilität. Ein mir völlig unbegreiflicher Wahnsinn der SPÖ in Wien, die jetzt die ganze Innenstadt autofrei machen will, eine Kampfansage an die Autofahrer macht, 250.000 Autos weniger, die jetzt schon zwei- oder dreispurige Straßen zu einspurigen macht und riesige Radwege macht, die dann leer sind, die Parkplätze vernichtet und die am Ende dann auch uns noch verkaufen will. Das ist alles so super, weil da haben wir Kameras, wenn wir eine fahren. Sie sperren sämtliche Zufahrten zur Innenstadt. Es werden überhaupt nur mehr vier offen sein. Vier. Ich kann nur mehr über vier Wege in die Innenstadt hineinfahren. Und diese vier sind rund um die Uhr Kamera überwacht und dein Kennzeichen wird gespeichert. Ja, haben sie denn alle? Das ist ja völliger Wahnsinn. Wo leben wir denn? Leben wir in einer freien Welt oder leben wir in einer Welt, wo der Bürgermeister im Rathaus sitzt und schaut, wo ich mein Auto hinfahre? Vielleicht hat er Live-Übertragung im Rathaus mit einem Monitor, wo er dann ausschauen kann, aha, der Westenthaler fährt da eine. Wo geht der jetzt einkaufen? Welches Lokal geht der? Das ist der totale Überwachungsstaat. Josef, nicht besser. Das haben wir gehabt. Das ist Dollfuss oder noch, ich würde es keine schlimmeren Zeiten verwenden, wo der totale Überwachungsstaat, weil noch nicht so viel Technik da aber anders stattgefunden hat, mit Spionage und mit irgendwelchen Gestapos und Geheimpolizisten, die da herumgrenzen, um Menschen zu ausspielen und zu kontrollieren. Und die SPÖ in Wien setzt das jetzt um. Und das alles unter dem Titel, und das finde ich ja putzig, das alles unter dem Titel, wir müssen das machen, auch nicht nur um die Autofahrer rauszubringen, sondern auch die Terroristen zu kontrollieren. Das ist ja alles unfassbar. Da rennen 300 Gefährder, lassen sie in Österreich herumrennen. Die werden nicht weggeschickt, eingesperrt und abgeschoben. Man weiß, dass sie da sind. Da gibt es kein Problem, die jederzeit entweder Bomben zünden können, sie selber in die Luft sprengen können, dann habe ich es halt auf der Kamera oben, wie sie es in die Luft sprengen, ist auch nett. Aber verhindern wäre es nicht, denn den Angriff in Villach hätte ich mit keiner einzigen dieser Maßnahmen verhindern können. Völlig absurd. Also ich muss ehrlich sagen, wir werden hier verarscht wieder mal von einer Regierung, die völlig daneben ist und die sich jetzt als neues Hobby ausgesucht hat, die Österreicherinnen und Österreicher zu bespitzeln über alle möglichen Wege. Über ihre Mobilität, über das Handy, über ihre Computer, sollen die ausspioniert werden. Und jetzt sage ich da, warum? Weil die Mehrheit der Österreicher gegen diese Regierung ist. Das ist ja der eigentliche Grund. Weil die Mehrheit der Österreicher nicht mehr ins Wirtshaus geht und so gut oder nicht mehr so viel ins Wirtshaus geht und miteinander redet, weil man ihnen das auch schon verhagelt hat mit den Preisen und mit Corona und mit allem drum und dran. Und weil einfach die freie Meinungsäußerung der Regierung entglitten ist. Und deswegen müssen sie das jetzt einfangen, damit die Opposition und damit kritische Geister in Wahrheit niedergehalten werden. Oder dass man sie gleich vorher aussortiert mit diesen Kontrollmechanismen, damit sie dann nicht mehr gegen die Regierung aufmucken können. Ich glaube, da muss ein Duscher machen, da braucht es eine Revolution, auch in unserem Land, dass wir diesen Weg in den totalen Überwachungsstaat verhindern. Nein, ist übrigens nicht lustig. Die meisten Leute sagen immer, du lobst an den falschen Zeiten. Lustig ist das alles nicht.
Mir ist gerade was eingefallen. Und zwar, wenn ich wirklich einen Überwachungsstaat machen will, ja, dann muss ich das so machen wie die Habsburger und der Metternich im 19. Jahrhundert. Die haben über das nicht geredet, sondern sie haben es einfach gemacht. Ja, so ist es damals gewesen. Das ist kein Modell, das will niemand empfehlen. Aber ich sage nur, das war damals so, es war auch ein autoritäres politisches System, Absolutismus, alles Mögliche. Und du hast revolutionäre Bewegungen gehabt. Und deswegen hat es das dann gegeben, aber ab 1848 war es dann eh vorbei. Also so ungefähr war das. Ja. So, was jetzt ist, ist etwas, was ich insofern nicht ganz verstehe. Ich hätte vorgeschlagen, wäre ich in den Vorbereitungssitzungen aller drei Parteien irgendwann dabei gewesen, hätte ich gesagt, wisst ihr was, schau. Es gibt in der Bevölkerung die Sehnsucht nach Sicherheit. Ja, und das wollen die in allen Kanälen, in allen Bereichen. Ja. Und zugleich gibt es aber die Angst, dass man überwacht wird. Warum macht man nicht ein Symposium, eine Regierungsklausur, wo man sich ausschließlich mit der Frage beschäftigt, mehr Sicherheit, aber nicht weniger Freiheit. Das ist das, um was es geht. Dann hast du keine Argumente mehr, dann kannst du da sitzen und jammern, es wird dir nichts helfen. Weil dann kann man sich nämlich hinsetzen, dann kann man sagen, schau, in den und den Bereich werden wir so viel eingegrenzt an Möglichkeiten nutzen, werden versuchen, da und dort Einblick zu haben für die Sicherheit und aus. Also das, finde ich, muss doch wohl möglich sein. Weil wenn ich das alles nicht mache, ja, dann brauche ich nur mehr Anzeige machen im Terrorismus-Newspapers und kann da dort schreiben, bitte kommt nach Österreich, weil da könnt ihr es eh machen, was ihr wollt, weil da ist Sicherheit abgeschafft. Also das kann ja niemand wollen. Also ich finde, da muss es einen Weg geben, der nicht so ist, wie du das da gerade beschrieben hast, weil ich meine, wenn am Ende des Tages der gläserne Mensch in der Gegend rumrennt, völlig nur ausgenutzt, die Daten verkauft werden, das will niemand. Da muss es die nötigen Grenzen und die müssen auch kommuniziert werden, muss auch dargestellt werden. Schau, das ist mein erster Bezirk, zum Beispiel in Wien, aber in einem anderen Stadtzentrum in Österreich haben das auch. Da geht es nicht darum, irgendwelche Leute zu überwachen oder das Autofahren abzuschaffen. Ich bin gerade mit Vorarl gekommen aus dem Stadtzentrum daher ins Studio. Es ist einfach teilweise ein Verkehr, der kein Verkehr mehr ist. Die Hidalgo hat das in Paris damit gelöst, indem die da bestimmte Straßen zu Fußgängerzonen gemacht hat. Alles Mögliche. Ja. Auch von den Parkmöglichkeiten her eingeschränkt hat, weil es aus ist. Wenn du irgendwann einmal nicht mehr fährst mit dem Auto, weil es so viel Verkehr ist, dass du einfach nicht mehr stehst, ja, dann kann man sagen, okay, das sind diejenigen, die wollen wirklich das Auto fahren, dann abschaffen. Ja. Dass du dann dort sitzt und sagst, okay, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad oder komme ich überhaupt nicht mehr. Ja, das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Also die Ordnung, die Regulierung von Verkehr, das halte ich für gescheit und für wichtig, das muss man machen, aber man muss nicht gleich übertreiben. Mit übertreiben wir nur, wenn ich mir die Fadana angeschaut habe und ihr Sicherheitsdenken fürs Bundesheer, das heißt ja auf Deutsch, wir schaffen alle Sozialsysteme ab, wir schaffen überhaupt alles ab und dann nur mehr fürs Bundesheer leben.
Darf ich eine Gegenfrage stellen, warum ist denn in Wien mittlerweile 24 Stunden am Tag ein Stau? Das ist doch deshalb, weil die SPÖ und der Bürgermeister Ludwig in den letzten 5 bis 7 Jahren seiner Amtszeit sämtliche Straßen rückgebaut haben. Sämtliche Haupteinfahrtsstraßen ins Zentrum sind von 3- oder 2-spurig auf 1-spurig rückgebaut worden. Nein. Das ist so. Zuletzt erste Favoritenstraße, wenn du hineinfährst oder auch die Herndlgasse, wenn du hinausfährst. Das ist eine Haupt-Durchzugsstraße, egal ob Norden, Osten, Süden, Westen. Die SPÖ in Wien will keine Autos. Sie verbietet die Autos, haben früher die Grünen gemacht, jetzt machen sie halt die Roten. Sie hat den Autofahrern den Kampf angesagt. Und dann kommen wir noch dazu, diese Parkplatzvernichtung. Jeden Tag werden Parkplätze vernichtet, sogar da am Studium herum. Hat es gegeben, wenn du rauffährst über die Kreuzung beim Noschmark vorbei, immer Parkplätze sind weg. Die gibt es nicht mehr, die haben es abgeschafft. Zigtausende Parkplätze abgeschafft und das ist doch das wirkliche Ziel der SPÖ in Wien war, die Autos auszukriegen. Jetzt sagen sie es, in den letzten Jahren haben sie es mit baulichen Maßnahmen gemacht. Und der Stau in Wien, den haben wir den Roten zu verdanken, die Straßen zurückgebaut haben. Und das ist das, was man dazu sagen muss. Und nochmal, dieses Wahnsinnssystem des Herrn Hanke und des Herrn Ludwig, die ganze Wiener Innenstadt autofrei zu machen.
Das will doch niemand.
Das haben sie jetzt, Entschuldigung, das haben sie doch jetzt präsentiert.
Eine Ordnung. Handelsverkehr.
Du darfst überhaupt nur mehr eine, wenn du auch berechtigt bist. Du darfst auch nur mehr eine, wenn du backst, also in eine Tiefgarage fährst, da kannst du dann auszahlen, weil das sind sehr teuer. Du darfst gar nicht mehr reinfahren. Na, die werden sich schön gefreien dort, die Wirtschaftstreibenden im ersten Bezirk und auch rundherum. Und vor allem werden sie noch mehr freien, die Außenbezirke, die Flächenbezirke, Favoriten, Simmering, Floridsdorf, Brigittenau, Meidling, die werden sich extrem freuen, was passieren wird. Die werden dort das Fett abbekommen. Dort wird es keine Parkplätze mehr geben, dort wird es Stau geben und die werden die ganzen Straßen zubauen und zustellen von jenen Autos, die dank der SPÖ nicht mehr in die Stadt einkaufen fahren oder zum Arzt fahren oder ihre Kinder hinbringen können oder zu einem Anwalt fahren müssen. Das ist ein verrücktes Konzept. Eigentlich braucht man mehr Mobilität und nicht weniger. Die SPÖ bringt Wien zurück in eine Steinzeit. Das ist ja
Wahnsinn. Aber das muss ja alles geregelt werden. Wenn du sagst, du willst den Verkehr ordnen, ja, dann sind das natürlich, du musst zum Arzt fahren können, ist eh klar, und du hast ein paar so Mobilitätselemente, die musst du sowieso machen können. Aber wenn du es ausschaust, da fährt ein Riesenbus mit Touristen rein und wieder raus. Da kommt ein Bus von den Donaukanalschiffen. Nein, das ist ganz wichtig. Ich kenne mich da aus, weil ich fahre da ziemlich
viel mit dem Fahrrad. Es geht um den privaten Individualverkehr, nicht um Busse.
Es geht auch, natürlich geht es um die Busse, die verstellen da die Plätze, gleich mehrere Parkplätze. Die steigen dort aus, lass mich mal kurz ausreden, dort aus, die werden dort eingesammelt, bringen dann Donauschiff, gehen durch die Stadt, konsumieren nichts. Ich weiß das alles von den Unternehmern und von den Gewerbetreibenden. Dann werden sie wieder in den Bus eingesetzt, dann fahren sie wieder weg. Dann hast du, ich habe nichts gegen die Bundesländer, aber man muss das natürlich auch ordnen. Die können auch nicht jeder dann in einem anderen Bezirk parken. Du brauchst entweder einen Parkpicker, du brauchst einen Kurzparkschein. Es ist zu viel Verkehr. Und ich gebe selber zu, manche Dinge des Rückbaus gehen an mir auf den Geist. Ja, ich will gar nicht leugnen, ich bin nicht einbezogen gewesen, aber irgendwo steht da schon wieder so ein grünes Dings mit einem Baum, ja, kannst du nicht mehr parken. Ja. So, ist okay, ich finde es wunderschön, ja, wenn man mehr Bäume hat.
Furchtbar.
Aber das, ja, da geht es um die Verhältnismäßigkeit, um die Ausgewogenheit. Ja, ich will nicht in einem Wald wohnen, wo ich dann nicht einmal mit einem Raum mehr reinkomme. Das mag ich auch wieder nicht. Also man muss die Verhältnismäßigkeit haben.
Gut, machen wir ganz kurze Werbepause. Die sozusagen Innenstadt haben wir jetzt eh schon ausgiebig auch besprochen. Wir bleiben aber beim Thema Wien, denn es ist ja, muss man sagen, eines der ersten wirklich heiß diskutierten Wahlkampfthemen in diesem Wien-Wahlkampf. Am 27. April findet die Wien-Wahl statt. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Wiener Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wiener. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wiener Live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Schönen guten Abend, Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Sprechen wir über die Wien-Wahl. Die beiden Herren haben ja gerade doch auch durchaus emotional das neue Konzept für die Wiener Innenstadt besprochen. Jetzt muss man sagen, das ist eigentlich das erste Mal in diesem Wahlkampf, wo ein bisschen Dynamik reinkommt. In knapp 2 Wochen findet die Wien-Wahl statt, aber gefühlt ist kein wirklicher Wahlkampf in der Stadt. Was ist da los? Ist der Wahlkampf eingeschlafen oder warum spürt man derzeit keinen Wahlkampf, wenn man jetzt durch Wien geht oder fährt?
Es ist ein gewisses Maß an Zufriedenheit anscheinend, ja, weil ich meine, wenn 2/3 der Bevölkerung in geförderten, leistbaren Wohnungen wohnt, dann ist das einfach ein super Beispiel, was andere große Städte in Europa nicht vorweisen können. Dann, du hast da letztendlich einen total funktionierenden öffentlichen Verkehr. Du hast einen Müllabfuhr, da kannst du ja nur mehr dem Herrn danken, dass es sowas gibt. Andere Städte ersticken im Müll. Ja. Also ich meine, man muss ja das auch sehen, wenn ich den Stecker in die Steckdose gebe, kommt der Strom raus und wenn ich auftrage, kommt das Wasser raus. Also das sind die Minimalerfordernisse, die ebenfalls erfüllt sind. Es werden 22.000 Wohnungen jetzt neu gebaut werden. Es gibt da und dort die Notwendigkeit, da zu reparieren, zu verbessern, keine Frage. Ja, dass dafür das Geld verwendet werden muss, dass man über die Miete einnimmt, natürlich. Also das ist mir eh alles klar und die Sicherheitsfrage ist grundsätzlich immer eine, aber nicht so, wie es oft dargestellt wird. Ja. Ich meine, die syrische Familie, bevor ich es anspricht, spreche ich es gleich an, mit den 4.700 Euro. Na ja, okay, okay, ist eine
Verbindung. Beschäftigt uns.
Na, vielleicht gibt es eine zweite, vielleicht gibt es eine dritte. Ja.
Es gibt viele.
So, Bilder, die das zeichnen, dass alle syrischen Familien nur mehr so sind und überhaupt, was in Deutschland diskutiert wird, dass die Zweitfrau und die Drittfrau nachholen und die wieder dann welche nachholen, kommt ja alles nicht in Frage. Nicht einmal in Deutschland wird das letztendlich passieren. Und die berühmten 18.000 Euro für den unbegleiteten Minderjährigen, der in Wirklichkeit mich genau erkundigt. Mich genau erkundigt, weil ich gewusst habe, du kommst mit diesen Sachen heute. Du wirst es nicht glauben, ich tue mich vorbereiten. Ich will mich auf dich ja auch vorbereiten.
Auch auf 18.000
die Moderation. Ne? 18.000. Den geht es verdammt schlecht, er ist krank, der hat alle möglichen...
Dramatisiert.
Nein, so billig ist es. Ich sage, insgesamt sind es, nach dem, was ich mir heute erkundigt habe, 5 Stück, die davon betroffen sind. 5.
Bis jetzt? Ja?
Nein, nicht bis jetzt, sondern es ist jetzt einmal so. Und ich bin nur dagegen, dass man da Einzelbilder, über die man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Da bin ich bin auch da, wie gesagt, 2 Jahre aussetzen beim Asyl, bei der Zuwanderung. Ich bin der Meinung, an der Grenze nach Ungarn kann man auch wen wieder zurückschicken, ohne dass man deswegen da in der Pushback-Regelung kommt. Ich gehöre dazu denen, die ohnehin restriktiv sind. Ja? Und ich bin auch der Meinung, die Mindestsicherung gehört in ganz Österreich einheitlich reguliert. Und nicht, irgendwann muss man Schritte setzen, und die Bundesländer keine Ohrwaschel werden. So, das sind die Dinge, um die es mir geht. Und ich finde, das ist etwas, was schade ist, wenn das im Wahlkampf vorkommt. Weil du musst mal eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern mal so organisieren, wie das da passiert. Ja. Verglichen mit anderen Hauptstädten in Europa kannst du da alle 10 Finger abschlecken, dass das da so funktioniert, wie es funktioniert, bei allen Mängeln, bei allen Dingen, die man vielleicht auch noch kritisieren und verbessern kann. Aber ich bin dagegen, dass man da so tut, wie man das eine Stadt und ein Land der dritten Welt war, in einer Bananenrepublik, wo man kurz vor einem Zusammenbruch ist. Also das ist ein Bild, das wird letztlich niemanden nutzen, weder der Stadt noch denen, die diese Bilder verwenden.
Also es passieren ja jeden Tag Wahnsinnigkeiten und Dinge, die aufpoppen, wie diese Sozialdemokratie in Wien mit dem Steuergeld der Menschen umgeht. Und wenn jetzt aufgepoppt ist, dass für einen Asylwerber, nicht einmal Asylant, Asylwerber im Monat für einen 18.000 Euro Steuergeld, Wiener, hart erarbeitetes Steuergeld, für seine Betreuung hinausgeworfen werden, dann ist das ein Megaskandal. Und ob es aber nur einer war, war es ein Megaskandal. Nein, aber es sind mittlerweile 5. 5 Psycho-Asylwerber. Und weißt du, was das heißt?
Was willst du mit denen?
Moment, 5 Psycho-Asylwerber. Was heißt, was mache ich mit denen? Ja, Wiederschauen. Die haben da nichts verloren. Weil das sind genau die Psycho-Asylwerber, die zum Messer greifen und die da, oder zu einer Waffe greifen. Der kriegt vom Bürgermeister 18.000 Euro Betreuungsgeld im Monat. Weißt du, was es bei 5 Asylwerber bedeutet? 1.080.000 Euro für 5 Psycho-Asylwerber. Das ist doch ein Skandal. Wo gibt es denn das? In keiner anderen Welt. Wer entscheidet das? Die Wiener SPÖ. Von wem kriegen sie das? Von der Wiener SPÖ. Wer ist dafür verantwortlich? Der Wiener Bürgermeister. Das ist doch ein Mega-Missstand. Und wenn du sagst, die Asylfamilie mit 4.600 Euro Mindestsicherung ist ein Einzelfall, tut es mir leid. Alle kriegen es. Alle hier im Land befindlichen Asylfamilien mit Geld, also mit Kindern, kriegen Mindestsicherung, nämlich 1.200 Euro plus pro Kind, wenn er eins hat, 1.500, wenn er zwei, 1.800. Dann kommt Wohnbeihilfe dazu, dann kommt die ganze Gratis-Litanei dazu, von Verkehrsmittel über Gesundheit bis zu den Schulen, alles gratis. Das ist das, und das kriegt ja alles kein Österreicher. Ja, erklär mir doch einmal, dass eine österreichische Familie, ohne arbeiten zu gehen, wie kommen die auf 4.600 Euro netto? Eine österreichische Familie, die 4.600 Euro netto bekommen würde, müsste im Monat 7.500 Euro verdienen brutto, dass sie auf 4.600 netto kommt. Ist doch ein Skandal. Das kriegt doch in Wien keine Familie, keine durchschnittliche. Hat die Sozialdemokratie ihr Herz und ihr Hirn verloren, abgegeben irgendwo, dass sie für die Wiener und Wienerinnen nichts tun und für die Asylanten, die erst kurz da sind, noch nie gearbeitet haben, noch nie einbezahlt haben, das Geld verschenken. 700 Millionen Euro zahlt der Bürgermeister im Jahr aus für nicht österreichische Staatsbürger an Sozialleistungen, an nur Mindestsicherung. 700 Millionen, insgesamt über 1,2 Milliarden. Das ist der Wahnsinn in dieser Stadt Wien. Und da wundert es mich, um das ein bisschen aufzulockern, auch schon gar nicht mehr. Kannst du mir das erklären?
Ja, gern.
Der Bürgermeister schaltet ja da auch in diesen Sender und auch in anderen Videos. Wieso sind die eigentlich in Zeitlupe? Manda, ist das das Arbeitstempo der SPÖ? Das ist alles in Zeitlupe, das habe ich noch nie gesehen. Videos in Zeitlupe, wie er sich so bewegt. So ähnlich muss das Arbeitstempo der SPÖ und des Bürgermeisters in Wien sein, weil wenn man was braucht, kriegt man nichts. Außer man als Asylant, dann geht es schnell. Ansonsten ist es sehr langsam. Und jetzt noch was zu deinen wunderbaren, ich habe jetzt heute besonders dann noch gut vorbereitet, zu deinen wunderbaren Gemeindebauten, die im Moment, ich habe das letzte Mal gesagt, einer nach dem anderen zerfällt. Und die trotz Schulden, und du hast immer gesagt, nein, man muss ja Schulden machen, um die Gemeindebauten zu sanieren. Na, schauen wir uns an, die Listen. 46 habe ich ausfindig gemacht. Ein paar habe ich dokumentiert, bin ein bisschen fotografieren gegangen. Kennst du die Dürndlhof-Siedlung, einer der größten in Simmering? Kennst du
alle.
So, vielleicht sagen wir das einmal her. Schau mal, wie die ausschaut. Das ist der Gemeindebau Dürndlhof-Siedlung. Schau das einmal an, da musst du drin wohnen. Das sind deine Schulden. Das ist der Gemeindebau Dürndlhof-Siedlung. Abgeplattelt, hin. Oder, kennst du den Gemeindebau? Handelskette 214, auch ein großer Gemeindebau. Da bricht schon der Sockel unten zusammen. Der Handelskette 214, Gemeindebau, schaut so aus. Das musst du einmal anschauen. Da zerfallen die Balkone mittlerweile. Da wohnen tausende Menschen drinnen. Oh, schaut, das ist überhaupt eine Großaufnahme von diesem Steher dort. So schaut der Steher aus. Vielleicht kann man, das ist ja alles unfassbar. Das ist der Gemeindebau Handelskette. Oder kennst du den Gemeindebau Thalheimer Gasse 44? Der schaut dann so aus. Da, schauen wir uns das an, da plattelt alles an. Das ist der Keller des Gemeindebaus Rotemühlgasse, verdreckt. Da rennen die Rotzen drin umeinander. Gemeindebau. Oder nehmen wir den Gemeindebau Baumgartenstraße. So schauen die Fenster dort aus. Hin, abgeplattelt. Schau her, das sind die Fenster dieses Gemeindebaus. Alles dokumentiert. Und das sind nur ein paar Beispiele. Da kann ich da 46 Gemeindebauten in Wien sagen, die so ausschauen. Und du wirst mir erklären, die Gemeindebauten sind alle so super und es wird so viel saniert. Die vergammeln. Die Sozialdemokratie lässt die Gemeindebauten vergammeln und die Menschen dort im Stich. Das ist der Punkt. Und die dürfen becken, die kriegen jetzt eine Mieterhöhung. Übrigens habe ich jetzt schon wieder Familie 21. Bezirk Gemeindebau, die Familie F, habe ich da, hat gerade ihre Mietverschreibung bekommen für den Gemeindebau für April. Weißt du, was sie zahlen? 76 Jahre ist der Vater, 80 Euro mehr als im März. Wo ist denn der Mietpreisdeckel? Wo sind denn die Senkungen der Mieten? Das ist die größte Schweinerei, wie die Menschen belogen worden sind von der Sozialdemokratie. Der Herr Babler und der Herr Ludwig sind herumgerannt und haben uns seit Wochen erzählt, ja, die Mieten werden sinken und nicht erhöht. Die Menschen kriegen Briefe vom Wiener Wohnen, vom Gemeinde, vom Rathaus. Dieses Mal werden die Mieten nicht steigen und jetzt kriegen sie alle die Vorschreibungen. Die steigen alle. Alle steigen. Nämlich warum? Weil die Sozialdemokratie nicht in der Lage war, das Richtige einzufrieren. Nämlich die vertraglichen Mieten und nicht den Richtwert. Also ich muss da sagen, was in dieser Stadt passiert und dass dann überhaupt noch irgendjemand die Sozialdemokratie wählt. Zuwanderungsfiasko, größtes Defizit, größter Schuldenstand, Gemeindebau zerfallen, Autofahren darfst du nicht mehr, das ist ja, wird ja bald verboten sein. Also das sind ja Zustände, muss da ehrlich sagen, da kommt da das Grauen und daher ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass eigentlich der 27. April zu einer großen Abrechnung mit den Versagern von Ludwig und Co. Werden sollte und dass man denen ordentlich einmal einen Denkzettel verpasst. Der wird eh wieder Bürgermeister, der ist nicht in Gefahr, er kriegt eh nur Stimmen, aber einen Denkzettel braucht er, einen ordentlichen Denkzettel, dann muss er sich wieder vom hohen Elfenbeinturm des Rathauses um die Menschen kümmern. Das war halt gescheit. Und weißt du, was am besten war überhaupt, wenn man den Dominik Nepp unterstützt, der das alles aufgezeigt hat. Der war gestern im Report zu Gast, ein hervorragendes Interview, wo er all diese Missstände aufgezeigt hat. Und ich glaube, das wäre einmal für Wien eine sehr, sehr gute Entwicklung, wenn das so passieren würde.
Also wenn du das weitermachst, bin ich da dankbar. Also wenn es da wirklich den einen oder anderen Missstand gibt,
naja,
gib mir die Unterlagen, wir müssen das sofort weiterleiten. Du kannst der Ombudsmann werden.
Du wirst lachen, überlegen wir das.
Naja, wenn
der Gemeindebauombudsmann.
Ich nehme das ernst. Wenn irgendwo du nach langen Recherchen sowas findest, wir haben 220.000, die da in Wohnungen, Gemeindewohnungen sind, 220.000, das kann 46 aufzählen. Ja. Ich habe nie behauptet, dass alles nur super ist, ja, sondern dass man vielleicht Dinge schon renoviert hat, schon repariert hat und manche stehen noch aus. Und wenn das da, bei dem, ich habe jetzt natürlich keine Unterlagen da, wenn das so ist, dass da nicht schon längst Planungen sind, um das alles zu beseitigen, was mich wundern würde. Weil das, was du da gezeigt hast, ist meistens so, dass die das gleich versuchen, das zu reparieren. Die Fassade herrichten. Ich hoffe, die Wohnungen sind in Ordnung. Also daher ist das etwas, wo ich da sogar dankbar bin, wenn du mir solche Unterlagen gibst, weil
das nicht weitergeht. Der Ludwig
haben. Nein, das, nicht immer alles dem Ludwig umhängen.
Na, schaut, der geht nie in die
Gemeindebau. Du tust immer den Ludwig Ja, du hast immer den Ludwig halt alles umhängen, weil der Ludwig der Spitzenkandidat ist.
Nein, aber der ist das der Bürgermeister,
ist,
nicht der Spitzenkandidat.
Nein, ich könnte zum Beispiel sagen,
warum warst du
nach wie vor quäle ich dich jetzt weiter, wenn du noch einmal anfängst mit Ludwig, dann sage ich mir, wieso hat der Neb in den Umfragen nicht so viel, wie der Strache damals gehabt hat? Wo ist der Strache besser gewesen und warum ist der Strache überhaupt noch politisch unterwegs? Wieso braucht die FPÖ den Strache, damit er da kandidiert und auf Dinge hinweist, auf die der Neb
verliert der Ludwig in den Umfragen?
Also daher muss ich das sagen, ich sage es aber jetzt nicht. Ich hätte es gesagt. Ja, ich sage es aber jetzt nur, einfach du, wenn du auf diesen Ludwig dauernd losgehst.
Das gegenseitige Schwanzwissen
der ganze
bringt gar nichts. Es geht darum,
nein, aber das ist Gott sei Dank sind wir zwar nicht mehr in der Schule.
Aber jetzt möchte ich dann noch was sagen.
Um den Verfall kannst du der Gemeinde kannst du dich noch erinnern? Man muss in den Medien das immer doppelt einfach sagen, bis man es sich merkt. Und das macht er gerade. Es ist finde ich okay. Aber das, manchmal mache ich das auch nicht. Aber eher seltener. Schau. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da hat die FPÖ nicht gegen die Ausländer primär argumentiert, die da sozusagen Sozialleistungen in Anspruch nehmen, sondern sie hat eine generelle Antisozialschmarotzer-Strategie auch vor allem gegen Österreicher und Österreicherinnen, die da leben, entwickelt. Also ich möchte da schon auf das einmal hinweisen, weil du jetzt da irgendwelche Unterschiede machst. Aber er hat da nicht, ich habe den gestern gehört, er hat sehr freundlich zu den Zuwanderern geäußert. Er hat sehr gemeint, wenn einer fleißig ist, muss er unbedingt die Staatsbürgerschaft kriegen von den Zuwanderern und Migranten. Also er hat eigentlich fast wie ein Grüner gestern geredet. Ja. Und ich finde, ja, ein bisschen halt. Zumindest was die Ausländerproblematik betrifft.
Das hast du aber nur du exklusiv so
mitgekriegt. Nein, ich habe ja zugeschaut, warum soll ich nicht zuschauen? Also das ist etwas, wo ich doch auf die Dinge so hinweisen möchte. Und wenn's beim Verkehr, da bin ich insofern ganz, ganz vorsichtig, weil ich finde, diese Mischung aus Verkehr regulieren und den aber nicht behindern, das ist eine Sache, das muss man in den Griff haben. Also,
darf ich nur kurz was drauf sagen? Ja. Ich würde unsere Zuschauer suchen, kleiner Hinweis, auf ORF On, bin ja Stiftungsrat, mache ein bisschen Werbung für den ORF, kann man sich die Sendung von gestern, den Report, das ist gleich am Anfang, noch mal anschauen und das Interview, und ich bin mir ganz sicher, jeder, der das jetzt machen wird, wird nicht einmal annähernd auf die Idee kommen, was du daher gefaselt hast, dass er wie ein Grüner
geredet. Ich habe ja nichts dagegen.
Dominik Nepp hat
die Grünen sind ja
der Dominik Nepp hat klar gemacht, dass Mindestsicherung ausschließlich für österreichische Staatsbürger
zu bezahlen sind. Der war aber so freundlich gegenüber.
Und Grüne und SPÖ, übrigens, wenn man nicht weiß, wenn man will, kann man auch beide angreizen. Grüne und SPÖ wollen Mindestsicherung für Ausländer. Der Dominik Nepp hat gesagt, wenn er Bürgermeister, soll der Bürgermeister werden, dann wird er die Mindestsicherung, diese 700 Millionen, die der Bürgermeister an Nichtstaatsbürger auszahlt, an Österreicher auszahlen. Und da ist die Grenzziehung. Und der Dominik Nepp hat sehr scharf die Grenze gezogen. Wer hier lange ist, der sich integriert hat, wer Staatsbürger geworden ist, übrigens nach 10 Jahren, Bürgermeister würde es ja auf 5 Jahre besetzen, der will ja die Kriterien für die Staatsbürgerschaft, das ist das Nächste, weil er noch immer zu wenig Wähler hat, will er jetzt die Kriterien für die Staatsbürgerschaft heruntersetzen, damit er das eigene Volk noch einmal austauschen kann. Einmal hat er schon gemacht, noch einmal austauschen kann. Das ist halt ziemlich perfide. Und ich glaube halt, was ich glaube, die Leute durchschauen das mittlerweile. Diese Lügenpolitik der SPÖ in Wien. Und ich glaube einfach, der wird einen deutlicheren Deckel kriegen, als man glaubt. Wie gesagt, der bleibt Bürgermeister mit Hilfe dann der Grünen, da kann sich Wien dann schon freuen. Es kommt nämlich in Wien, mittlerweile ist das ziemlich fix, dann Rot-Grün, danke. Er wird die Grünen, genauso wie der Doskozil in Burgenland, wird er die Grünen in die Regierung, weil ich in Wien lebe und weil ich in der Wiener Politik sehr verankert bin. Und da wünsche ich der Gnade Gott Wien, wenn dann Rot-Grün kommt und diese ganze Retropolitik hin, die Verbotspolitik, ein bisschen fängt schon an. Jetzt tut man schon die Autofahrer verbieten, als nächstes verbieten wir auch gleich die Autos. Das ist das Nächste. Also ich muss da sagen, und dann holen wir wieder für Ausländer eine, Afghanen, Syrer, die Fachkräfte, die Messerfachkräfte, die Vergewaltigung und Frauenfachkräfte, nur so weiter. Wien schafft sich unter Ludwig ab. In den letzten 7 Jahren hat Wien eine ganz schlechte Entwicklung genommen. Nicht nur wirtschaftlich, mit einer Verdoppelung der Schulden. Verdoppelung, wie Bürgermeister vor 7 Jahren Bürgermeister Ludwig gekommen ist, hatte Wien 7 Milliarden Schulden, jetzt 15 Milliarden Schulden. Als Bürgermeister Ludwig vor 7 Jahren begonnen hat, hatte Wien 0,2 Milliarden Defizit, jetzt haben wir 4 Milliarden Defizit. Ja, ja. Also ich muss da sagen, die Roten können nicht wirtschaften, das haben sie wieder einmal in Wien bewiesen. Sie können nicht nur nicht rechnen, Stichwort Excel-Tabelle, sondern sie können auch nicht wirtschaften und sie lassen die Menschen im Stich. Und der letzte Satz, ja, das wirklich Gemeinste, ja, von Ludwig und Babler, die ja im Paket antreten da bei der Wiener Wahl, ist das im Stich lassen der älteren Generation. Die Pensionskürzung halte ich für eine Schweinerei. Die 300 Euro im Schnitt, die da vom Mindestpensionisten bis jeder, bis zur Durchschnittspension, da zahlen muss dafür, dass eine Regierung gescheitert ist, dass da Ludwig und Babler mitmachen und die Pensionisten verraten haben, das ist ein starkes Stück. Und ich bin mir sicher, dass sich das viele Pensionisten am 27. April merken und dort dann vielleicht ein Protest X-Al woanders machen und nicht bei der SPÖ.
Aber schau, ich meine, wenn du das unbedingt willst, wiederhole ich das natürlich. Ja. Diese berühmte Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages, was die Pensionisten in der Tasche trifft, auf 6% ist ein Diskussionsgegenstand zwischen Schwarz und Blau gewesen.
Nein, aber sag
und
doch,
wäre, diese Regierung, wäre diese Regierung gekommen,
nein, das, die FPÖ hätte das wäre nie das gemacht. Auch,
nein,
nie.
Die wäre verhindert. Diese Regierung gekommen,
aber hätte, Ware, hätte Fahrradkette.
Sag, ich
sag
dir,
doch einmal, dass das ein Scheiß ist.
Du musst mir das
aber sag doch einmal, dass dieser Anschlag auf die das musst du doch sagen.
Als nein, ich muss einmal gar nichts sagen, außer die Wahrheit. Das ist das Wichtigste.
Ja, die Wahrheit ist, dass sie weniger Pension
kriegen. Ist auch zumutbar, die Wahrheit.
Pensionskürzung durch die SPÖ.
Nein, ich sag das, ne? Und du kennst, du hättest das alles, was du kritisierst, alles, ja, hättest vielleicht verhindern können, wenn der Kickl in die Regierung gegangen war mit den
Schwarzen. Da hättest der Ludwig trotzdem.
Nein, lass
der Ludwig ist ein Aussackler.
Nein, lass
ein Räuber.
Der Ludwig ist ein Räuber, der den Menschen das Geld offensichtlich sind die Umfragen für Ludwig so günstig, dass du jeden dritten Satz auf den Ludwig losgehst. Lass den Ludwig in Ruhe mal und du dich auf die Inhalte konzentrieren.
Ja, das ist dir unangenehm.
Nein,
mir
ist gar nichts unangenehm.
Ein Bürgermeister, der den Menschen das Geld wegnimmt,
ist gar nichts unangenehm. Das ist eine Kampfrhetorik, an die muss man sich echt
gewöhnen. Aber sag doch einmal, dass diese Pensionskürzungen eine Gemeinheit sind.
Aber sag das,
die Wurzeln sind in den schwarz-blauen Gesprächen gewesen.
Und ich wehre mich dagegen.
Die Blauen sind nicht in einer Regierung.
Aber ich wehre mich dagegen, wenn man so tut. Und wenn Blau wirklich an die Regierung gegangen wäre, dann gäbe es das
ja,
alles
dann war die Welt untergegangen.
Und wenn du das so sagst, wenn du das so sagst, dann
der Kickl ist an allen
schuld. Das wird an allen schuld. Ich sage nur,
der Kickl ist an die Gemeindebauten schuld.
Er hätte dagegen was machen können, wenn er in die Regierung gegangen wäre. Das ist er nicht gegangen. Daher hat er, ist er mitverantwortlich
für alles
was jetzt alles passiert. Und das ist jedenfalls ein Punkt, wo du sagst, schau, und zu Wien. Wenn du leugnest, dass in Wien eine tolle Beschäftigung ist, ein Standort, ein Wirtschaftsstandort, ein Wunder, wenn jeder nach Wien kommt und da arbeiten kann oder
13%.
Will. Manche Leute halt kurzzeitig arbeiten, dann wieder nicht arbeiten können, dann musst du mit den Unternehmervertretern reden, warum das so ist. Aber Wien ist jedenfalls der Wirtschaftsmotor. Wien hat eine Ansiedelung von internationalen Unternehmungen und das ist toll. Und ich finde jetzt, ich brauche da gar nichts verteidigen. Ja. Ich verteidige maximal in meinem Bezirk in Herrn Neuss, wenn da irgendeiner über diesen Bezirk nicht gut redet. Ja, weil das ist mir besonders Anliegen. Aber ich finde, in Wien ist etwas gegangen und gelaufen, womit andere Städte, vor allem aus Deutschland, aber nicht nur aus Deutschland, nach Wien kommen und sagen, wie macht sie das? Woanders sind die, rennen die delogiert nicht mehr dumm. Da rennen die immer dumm, die das Wohnen nicht mehr zahlen können. Da rennen die immer dumm, die, wenn sie ins Spital gehen, nachher obdachlos sind, weil sie es nicht mehr zahlen können. Das ist alles in Wien nicht der Fall. Und ich sage da ganz ehrlich, man sollte mit diesen Dingen nicht spielen und man sollte auch nicht Emotionen wecken, weil es geht doch darum, dass alle gemeinsam, die hier in Wien leben, versuchen, dass sie vom Gesundheitssystem über das Sozialsystem über das Wohnen es so gestalten können, dass es weiter leistbar, lebbar und auf einem Niveau ist, wo andere nur neidvoll nach Wien schauen. Noch einmal, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, alles leibern. Ich kenne nicht zu denjenigen, die sagen, na super, wir brauchen gar nichts ändern und verbessern, sage ich gar nicht. Ich verstehe noch nicht, warum man nicht versucht, alle Parteien, die in Wien tätig sind, da einen Beitrag zu leisten, wo es die eine oder andere Idee gibt, die man verwenden kann. Ich sage ja nicht, dass die Blauen nicht einmal die eine oder andere Idee haben. Oder die Grünen. Im Moment hast du jedenfalls die Koalition mit den Neos. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Auch da bin ich nicht immer einer Meinung. Die Neos haben ein paar so Inhalte gehabt, vor allem in der Außenpolitik, da bin ich ja schon gar nicht ihrer Meinung. Aber ist egal. Jedenfalls, das ist etwas, wo ich einfach nur für Fairness, ich bin für Fairness auch im Wahlkampf, zwischen den Wahlwerbenden
Parteien. Ich bin für Fairness in der Diskussion und wir haben in der Sache, wenn einer eine Runde den Aufschlag hat, hat der andere Schlusswort, also habe ich jetzt das Schlusswort. Schau, du tust da halt echt schwer, weil die ganzen Grunddaten und die die wichtigsten Wirtschaftsdaten einfach gegen diese SPÖ sprechen. Wenn du jetzt von der Arbeitslosigkeit redest, dann hat die Wiener SPÖ es geschafft, in Wien 13% Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Die höchste Arbeitslosigkeit aller Städte. Und zwar auch aller vergleichbaren Städte. Egal ob Osten, Süden, Norden oder Westen auf diesem Kontinent. Es gibt keine Stadt mit der höheren Arbeitslosigkeit. So viel zur Wirtschaftskompetenz. Wien hat 20% der österreichischen Bevölkerung, aber 40% der österreichischen Arbeitslose in ihrer Stadt. Danke SPÖ, das ist die Wirtschaftlichkeit der SPÖ. Und wenn nochmal, Ludwig und Babler haben etwas anderes gemacht als Kickl. Nämlich Ludwig und Babler haben sich entschlossen, für ein paar Regierungsposten ihre Wählerinnen und Wähler zu verraten. Ludwig und Babler haben zugestimmt, dass die Pensionen gekürzt werden. Dass die Pensionisten weniger Geld bekommen. Herbert Kickl ist vom Verhandlungstisch aufgestanden und hat gesagt, meine Seele und meine Wähler verkaufe ich nicht. Und das ist der große Unterschied.
Das ist der große Unterschied.
Und da kommst du halt nicht weg, weil einfach die Gesamtsituation in Wien mit all den Wahnsinnigkeiten, mit der Miete, die steigt, mit der Zuwanderung, der Kriminalität, die steigt, mit den Wirtschaftskennzahlen, die alle katastrophal sind, da braucht es einen politischen Wechsel. Und daher wäre es gescheit, dass die SPÖ ihren Denkzettel kriegt. Der Bürgermeister bleibt eh der Ludwig, zumindest für ein paar Jahre. Wenn er weiter in Zeitlupe, wie auf den Videos agiert, wird er vielleicht sogar schon früher gehen. Weil dann sind 5 Jahre nur mehr 2 Jahre, wenn du in Zeitlupe arbeitest. Das ist die Arbeitsmoral des Herrn Bürgermeisters. Und es braucht eine ganz, ganz starke Kontrolle. Und das wird, wie der Dominik Nepp in den letzten Tagen aufgetreten ist, sehr, sehr gut, sehr, sehr sachlich und auch sehr, sehr betont. Er schaut schon richtig aus, Herr Bürgermeister. Der wird dann vielleicht der Nachfolger in der nächsten Wahl werden vom Herrn Bürgermeister. Jetzt noch nicht, aber jetzt wird er kontrollieren und die Freiheitliche Partei wird die Kontrollkraft sein. Und je stärker eine Kontrolle zu einer überstarken SPÖ ist, desto besser ist es. Der erste ist ein Hauptmotiv. Und noch einmal, ich sage es noch einmal, es gibt ja die Möglichkeit, es gibt ein bisschen, ich habe einige getroffen, weil du vorher Grüne gesagt hast, auch näher hast du überlegen, weil jetzt SPÖ oder Grüne. Man kann ja beide angreizen, wenn man Grüner ist oder Sozialdemokrat. Dann kann man beide wählen.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann wechseln wir von Wien nach Washington beziehungsweise zum großen Thema der neuen US-Trump-Zollpolitik, die derzeit die ganze Welt in Atem hält. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Dritter Teil mit Josef Czap und Peter Westenthal. Und jetzt sprechen wir über Donald Trump. Die Zollpolitik von Donald Trump hält derzeit die ganze Welt in Atem. Zig Milliarden an Börse- und Unternehmenswerten, die in den letzten Tagen zerstört wurden. Sie haben ja immer gesagt, lassen wir Donald Trump arbeiten, schauen wir uns das einmal an, keine Vorverurteilung. Sind Sie enttäuscht von ihm?
Ja, bin sehr enttäuscht, verbittert. Ich war nie ein Fanboy, so wie andere, die auf diesem Platz sitzen, die knien und huldigen oder wie er heute gesagt hat, der Trump, die in seinen allerwertesten Lecken. Das bin ich nicht, sondern ich war immer ein sehr differenzierter Beobachter. Ich habe Dinge, die er gut macht, für gut befunden. Ich habe sehr gut gefunden, dass er eine harte Kante in der Asylpolitik fährt. Ich habe sehr gut gefunden, dass er sich für mehr Freiheit einsetzt und für Meinungsfreiheit im Gegensatz zur Europäischen Union. Und ich habe es wirklich für extrem gut befunden, dass er auch begonnen hat, sich ein bisschen gegen dieses Establishment auch aufzustellen. Und vor allem habe ich es für gut befunden, dass er einer ist, der zumindest vorgegeben hat, für den Frieden zu sein. Und das ist der Anknüpfungspunkt. Ich habe das sehr geschätzt und ich habe in ihm sehr viel Erwartungshaltung gehabt, dass er tatsächlich der Friedensengel, wenn man so will, sein wird. Nämlich was den militärischen Krieg anbelangt, leider auch enttäuschend. Bis jetzt ist da nichts passiert, außer Bemühungen und Verhandlungen. Aber diese ich beende den Krieg in 2 Tagen ist auch nicht passiert. Und jetzt kommt etwas dazu und das stört mich vehement. Ich bin immer ein Anhänger des freien Welthandels gewesen. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns weiterbringt, was uns bewegt, was die Wirtschaft weiterbringt, was den Menschen dienlich ist. Und jetzt kommt er daher und hat beschlossen, okay, ich bin zwar für einen militärischen Frieden in der Ukraine, aber ich beginne einen Weltkrieg auf den Handelsplätzen. Ich mache einen Handelsweltkrieg. Und wie der auftritt in den letzten Tagen, ich erkenne ihn auch gar nicht mehr wieder, weil, wenn in der freien Wildbahn Tiere herumrennen, mit Schaum vor dem Mund und du weißt nicht, einmal sind so oder so, einmal aggressiv, einmal nicht, dann ist das Tollwut. Und beim Trump habe ich irgendwas so den Eindruck, bei ihm ist es die Zollwut. Also das ist eine Art Zollwut, der jetzt auf alles drauf hat. Und ich frage mich immer, was treibt den an? Und offensichtlich, ich komme zu einem Schluss, ich schaue mir alle Talkshows an, alle Experten an, nachdem es keine Expertise gibt, die erklären kann, was ihn antreibt, kann man nur zum Schluss kommen, Rache. Trump treibt Rache an. Er will sich jetzt an all jenen rächen, das ist vielleicht ein persönliches Trauma, die ihn bekämpft haben, in Europa, aber auch sonst wo, die Chinesen sind sowieso immer böse. Und das ist in einer Wirtschaft nicht gut. Und viele sagen mir, na ja, aber in Europa haben sie auch Zölle und der tut jetzt nur ausgleichen. In der Wirtschaft ist das Prinzip, wie du mir, so ich dir, oder Zahn um Zahn, leider kein erfolgreiches. Vielleicht ist das auch der Grund, das muss man jetzt einmal sagen, dass ja Trump wirtschaftlich gar nicht erfolgreich war. Das darf man schon einmal sagen. Ich meine, der Trump hat nicht nur, ich habe mir das jetzt einmal gegoogelt, ich kann es auflisten, über 12, also ein Dutzend Konkurse gebaut in seinem Leben, von der Steakfirma bis hin zum Immobilienfirma. Also da gibt es eine ganze, das kann man googeln, da gibt es die Top 12 von Trumps Pleiten und Pannen und vor allem Konkurse, sondern er hat heute einen Schuldenstand, einen persönlichen von 1,8 Milliarden Dollar. Und das wissend muss man schon wieder drauf kommen, aus so einer Wirtschaftszampano kann er dann auch nicht sein. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum er jetzt alles falsch macht. Er macht alles falsch. Es wenden sich seine Vertrauten von ihm ab. Elon Musk hat sich mittlerweile abgewandt und hat uns gestern ausrichten lassen, beziehungsweise heute in der Nacht. Zölle sind so dumm wie ein Sack Ziegelsteine. Und der, der es erfunden hat, nämlich der Chefberater von Herrn Trump, ebenfalls. Also er hat ihn beschimpft. Oder wenn Bill Ackman, einer seiner engsten Mitstreiter von Trump, ein Finanzier seines Wahlkampfes, ein Freund, ein echter Freund, sagt, was Trump macht, ist in Wahrheit, er hat eine Atombombe geworfen. Es ist ein wirtschaftlicher Atomkrieg, der mit einem nuklearen Winter enden wird, wo es keine Sieger gibt, sondern nur Verlierer. Wo er sagt, und ich zitiere ein Wort wörtlich, Bill Ackman, der sich auskennt, weil das ist halt ein Investor, die Unternehmensinvestitionen werden zum Erliegen kommen. Die Verbraucher werden kein Geld mehr haben, um etwas zu kaufen. Der Ruf der USA wird ruiniert. Und dann stellt er noch die Frage, welcher Vorstand oder CEO eines Unternehmens wird noch in die USA investieren, in ein Land, das sich in einem Handelskrieg befindet. Und da hat er recht. Das ist ja eigentlich Menschenverstand, Hausverstand. Trump gibt vor, als Motiv für diesen Zollkrieg einfach zu erreichen, dass mehr Unternehmungen sich in den USA ansiedeln. Das passiert aber im Moment nicht. Und das wird in Zukunft nicht passieren. Weil gehst du in ein Land, in dem ein Handelskrieg tobt, als CEO mit deinem Unternehmen? Gehst du in ein Land, und jetzt kommt's, wo ja erst recht wieder, wenn ich in dem Land bin und Exportware in Amerika erzeugt, muss ich erst recht wieder Zoll zahlen. Da kann ich ja gleich bleiben, wo ich bin. Absurd also. Das passt alles nicht zusammen. Und am Ende der ersten Runde eines noch, auch das Gegenargument, naja, nur weil es jetzt die Börsen einstaubt, 20 Billionen an Werten sind vernichtet worden in zwei Tagen, 20 Billionen an Vermögenswerten von Firmen. Und dann gibt es ein paar, die sagen, naja, das trifft ja nur Aktienbesitzer, die haben ja alle Geld, nur die Reichen trifft es, das ist ja nicht so schlimm. Nein, es trifft jeden. Es wird auch in Amerika die ursprünglichen Trump-Wähler treffen, die werden davon massiven Schaden erleiden. Warum? Aus zwei Gründen. Die Preise werden steigen, die Inflation steigt an. Das heißt, ich kann mir weniger leisten, gebe daher weniger aus. Und das Zweite ist natürlich, dass ja viele, gerade in Amerika ist es üblich, dass deine Pensionsvorsorge in Aktienfonds angelegt sind. Dort verlieren derzeit kleine Pensionisten, die den Trump gewählt haben, 20-25% ihrer Pension. Und im Übrigen auch in Österreich und in Europa sind zum Beispiel private Pensionskassen, wo man vorgesorgt hat, zusätzlich zur staatlichen, sind auch auf Aktienmärkte angelegt. Die verlieren auch gerade alle. Die kriegen jetzt das nächste Mal einen Auszug, wo ihnen die Pensionskasse mitteilt, tut mir leid, sie haben leider jetzt einen Wertverlust von 20%. Das heißt, es trifft wirklich jeden. Trump schießt sich hier mit beiden Revolvern ins Knie und beginnt einen völlig sinnlosen Handelskrieg, der keinen Sieger hat und der vor allem die Kleinen trifft und der für mich auch nicht schlüssig zu erklären ist. Mir ist es ein Rätsel, außer den Rachegelüsten. Und deswegen bin ich sehr, sehr enttäuscht, bin wirklich enttäuscht von Donald Trump. Ich habe ihn nicht so eingeschätzt, dass er die Existenzen von kleineren und mittleren Einkommen in Wahrheit aufs Spiel setzt, nur um seine Rachegelüste zu vollziehen. Bin wirklich entsetzt. Und ein letztes: Amerika hat sage und schreibe 26 Billionen Außenhandelsschulden. 26 Billionen Schulden nur beim Außenhandel. Da sind einige auch in der Zeit von Biden dazugekommen. Aber nochmal, auch in der ersten Regierungsphase des Herrn Trump hat er diese Schulden miterzeugt. Er war der Schuldenmacher Nummer eins und hat den größten Teil dieser Außenhandelsschulden selbst produziert. Und wenn er jetzt meint, durch diese Zollpolitik das kompensieren zu müssen, kompensiert er eigentlich seine Politik von seiner ersten Periode. Dass Biden schlecht war, wissen wir. Aber dass er jetzt mit seiner eigenen Politik opfert, auch interessant. Für uns alle ganz schlecht, für Österreich ganz schlecht. Auch wir leiden darunter. Und daher, ich bin enttäuscht. Und ich hoffe, dass die vernünftigen Kräfte quer über den Weltball ihn zu Ressort bringen und die eigenen Freunde, die eigenen Mitstreiter ihm erklären, wie Wirtschaft geht.
Herr Klang.
Das war doch vorauszusehen. Seien wir nicht böse. Aber gut, der Wilimski und die Frau Fürst waren ja, glaube ich, bei der Inauguration von Trump damals dabei. Nur die haben einfach eine andere Auffassung damals gehabt und haben sich auch täuschen lassen.
Aber sie sind ja nicht die Einzigen. Was hat das damit zu tun?
Nein, das hat schon was damit zu tun. Die haben ja ursprünglich, haben ja viele, ob das, na, die Le Pen nicht immer, ja, die war immer schon vorsichtiger, aber viele andere haben da durchaus in ihm einen Hoffnungsfaktor erkannt.
Ich auch. Ja. Ich habe mich getäuscht, das ist ja auch möglich.
Ja, absolut.
Zugeben muss man es.
Ja, ja, und ich war der Meinung, die Kamala Harris, so schlecht kann die gar nicht sein, dass die nicht besser ist als der Trump. So, das war einfach meine Meinung. Im Nachhinein fühle ich mich ziemlich bestätigt. Und wenn einer sagt, America first, ja, man soll Amerika wieder groß machen, ja, was ist dann eine andere Politik als genau das, was er jetzt macht? Und er hat einen Berater, der ist einfach 3 oder 4 Monate lang im Häfen gesessen. Der hat nämlich der hat einfach nicht mithelfen wollen bei der Aufklärung, wer hinter dem Sturm aufs amerikanische Parlament welche Verantwortung, Klammer, also Trump, hatte. Und dadurch ist er ins Gefängnis gegangen. Und das ist er natürlich beim Trump ein sehr geschätzter Gesprächspartner. Der scheint der Chefökonom zu sein. Elon Musk geht auf den momentan los, weil die seine Autos nicht mehr verkaufbar sind, weil die sagen, das ist da überhaupt der Verrückte, hupft auf der Bühne um einen Dumm, trommelt für ihn. Die anderen auch, Zuckerberg, Bezos, alle diese Supermilliardäre. Diese Supermilliardäre, ja, die jetzt irrsinnig viel im Schnitt 10% ihres Vermögens an den Börsen gerade verlieren.
20.
Mit denen hat er sich geschmückt. Damit hat er gesagt, meine Wirtschaftskompetenz ist unendlich, wenn die ganzen Supermilliardäre da hinter mir stehen. Und das kommt davon, wenn man sie einfangen lässt von so autokratischen Denkweisen und von so Figuren, wie das dieser Trump ist. Die Rechte wendet sich ab von ihm. Ursprünglich war er eigentlich ein Hoffnungsträger. Ja, das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Das muss man einmal in dem Zusammenhang letztendlich auch feststellen. Und daher ist die Frage, wie wird das enden? Was kommt als nächster Schritt? Und da geht es darum, möglichst rasch diesen Irrsinn zu beenden, weil das irrsinnig negative Auswirkungen auf Österreich, auf die österreichische Wirtschaft, auf die Investitionen, auf all die Dinge. Der denkt ja nur dann, wie kann er diese Tracking-Öl, das aus dem Boden presst, irgendwo in Florida, wie kann man die am besten in Europa verkaufen? Der ist ausschließlich, denkt er, wie das hat die Merkel einmal gesagt, der denkt, wir sind Immobilienhändler, Dealmaker, Immobilienhändler, der will einfach da Geschäfte machen, Erdöl, Erdgas, das ist in rauen Mengen in Amerika vorhanden, alle anderen sollen sich über die Häuser hauen. Und das ist einfach unfassbar zerstörerisch. Und wenn einmal die draufkommen in den republikanischen Staaten, republikanisch dominierten Staaten, dass ihnen das unmittelbar schaden wird oder jetzt schon schadet, dann ist der Trump in, wenn die Midnight-Elections kommen, Geschichte.
Wann wird es ihm denn in Amerika auf den Kopf fallen?
Ja, ganz
solange
schnell.
Er sozusagen in Amerika keinen Gegenwind verspürt von seiner Basis, wird es ihm wohl
das passiert schon.
Gegenwind,
das passiert schon.
Es gibt genug Republikaner, die schon Widerstand
machen. Kalifornien.
Aber es geht um die die Elections zwischen nach 2 Jahren, ja, für den Kongress, für den Senat. Und wenn er dort nicht drauf geht, hat er weder dort im Senat noch im Kongress, im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit. Und dann ist es aus mit dem autokratischen Herumgetue. Ja. Und das finde ich, das verspürt er gerade. Und ich möchte ihm dabei gar nicht hindern. Aber mich stört es, dass das so negative Auswirkungen auch im weitesten Sinne letztendlich auf Österreich hat. Und das ist ewig schon. Das hat sich Österreich nicht verdient. Und der Herr Peter Navarra, glaube ich, heißt er, der Chefökonom, der diesen ganzen Schmarrn da vorschlägt und der das 1:1 umsetzt, der gehört ja eh baldigst rausgehauen aus dem Weißen Haus. Aber ich mische mich da nicht ein. Das ist, Trump ist der gewählte Präsident. Mir geht es um Österreich. Irgendwie muss ich sagen, auch um Europa, ja, weil wir da in einem Spannungsverhältnis sind, das uns nicht wurscht sein kann. Ja. Und eigentlich habe ich die Hoffnung gehabt, ich habe eine einzige kleine Hoffnung gehabt, dass der Trump es auch schafft, dass es sowas wie einen wenigstens Waffenstillstand gibt in der Ukraine. Das wäre wenigstens einmal etwas gewesen. Und das, glaube ich, verspürt er auch gerade, weil der Putin natürlich da gar keine Lust hat, mit einem Verrückten sich hinzusetzen. Jetzt probiert er mit Iran gerade Verhandlungen zu führen. Das wäre auch einmal etwas. Aber was die Israel-Politik betrifft, dass er den israelischen Präsidenten da so unterstützt, endlich kehrt er vor ein internationales Strafgericht nach Den Haag. Aber, ja. Bitte nicht dann ja.
Premierminister,
Kehrer dort hingeschickt und das lösen nicht das Problem, indem die alle aus diesem internationalen Strafgericht austreten und dann sagen sie, dann ist halt nichts mehr. Also ich finde, das ist grauenvoll, diese Entwicklung. Und der Trump ist da im höchsten Maße mitverantwortlich. Und letzter Punkt, also, was der Krieg mit China soll, ich muss mir erst einmal erklären. Das ist die dynamischste Volkswirtschaft. Und mit denen muss man versuchen zu kooperieren, dass man davon auch einen Mehrwert hat, auch in Europa. Ja. Jetzt trifft die von der Leyen plötzlich den chinesischen Präsidenten, irgendwie zufällig. Die ist überhaupt daneben, die hätte man überhaupt nie wollen sollen. Also ich finde, da sind so Dinge momentan in Bewegung, Österreich muss sich schützen, ist meine Meinung. Ja.
Und vor allem wird Österreich, und das muss man auch mal sagen, wird direkt von Trump angegriffen. Das kann man sagen. Zwar nicht mit Militärs, sondern mit wirtschaftlichen Waffen. Auch Österreich ist Teil dieses Kriegs.
Natürlich.
Das muss man auch mal sagen. Wir sind mittendrin in diesem Handelskrieg. Natürlich alles nur sehr bescheiden im Vergleich zu anderen, aber Amerika ist unser zweitgrößter Handelspartner nach Deutschland. Wir exportieren dorthin Waren, ungefähr 15, 16 Milliarden. Jetzt muss man sagen, was das für Österreich bedeutet. Allein diese Preisgeschichte, die Preissteigerungen bei, weiß ich nicht, Stahl, Aluminium, hauptsächlich bei der Autozulieferei. Wir sind ein Land der Autozulieferer. Wir bauen Ersatzteile für Autos, die in Amerika eingebaut werden. Ich meine, das musst du mal den Menschen ja erklären. Wir haben in Steyr ein BMW-Werk, das Automotoren für BMW-Autos baut. Diese Motoren werden nach Amerika ins Hauptwerk verschifft, plus 20%. Dann wird dort das Auto zusammengesetzt und zurück nach Europa gebracht und in den Verkauf. Und noch einmal, weiß ich nicht, 20, 30, vielleicht bald einmal 50%. Das zahlen wir alles. Das becken wir alles. Das ist nur ein Beispiel, was für eine Verrücktheit diese Trump-Politik ist. Und jetzt sage ich auch gleich dazu, auch Europa und Österreich selbst ist hier nicht ausgenommen. Ja, Europa, die von der Leyen und auch Österreich mit seiner Regierung haben die Wirtschaft gegen die Wand gefahren. Dafür kann der Herr Trump nichts, um das auch einmal zu sagen. Aber jetzt noch eins draufzusetzen, wo diese Wirtschaften am Boden liegen, ist ja der Endkampf. Das ist ja in Wahrheit nur auf einen Liegenden drauftreten. Und das ist halt schon eine wilde Geschichte. Schau, das ist ein iPhone, ja, von Apple. Ich habe bis jetzt, seit es Apple gibt, immer Apple iPhone gehabt.
Wird in China produziert.
Und der Trump sagt jetzt, er will, dass das in Amerika produziert wird. Allein aufgrund der aktuellen, das hat ungefähr kostet 850 Euro, das ist ein 15, also gar nicht das letzte aktuelle. Würde das jetzt gerade in Amerika produziert werden, würde dieses Handy den Österreichern 3.500 Euro kosten. Musst du dir mal vorstellen, das ist da unten nicht 800, sondern 3.500 Euro. Und das Ergebnis ist jetzt China, wo ja auch auf Apple-Produkte gibt es ja massive Zölle. Und da sagt halt China, okay, wir produzieren es nicht mehr in China, wir gehen jetzt nach Indien. Die überlegen jetzt, die Apple-Produktion nach Indien zu verleiten. Und im Übrigen auch dank Trump bilden sich ja völlig neue Wirtschaftsräume jetzt wird gerade diskutiert, da gibt es heute und morgen Treffen, eine Freihandelszone zwischen China, Japan und Korea. Da stellt man vor, die haben eine Frage, was sich dort abspielt. Was dort an Handel blüht, wie das in die Hähe schießt, die brauchen die USA überhaupt nicht mehr. Und jetzt mit Verlaub, welche USA-Waren braucht man? Jeans. Super, wir haben alle Jeans, aber viele sind aus den Vereinigten Staaten. Werden auch teurer werden, für jeden, der Jeans kauft.
Whisky trinke ich nicht.
Ja, aber das ist ja schon wieder die Kritik an der EU. Jetzt tanzt die Luxusprodukte mit Zöllen. Whisky, Harley Davidson, was der völlige
Wahnsinn. Die wollen verhandeln.
Nein, aber ist doch ein völliger Wahnsinn. Aber wer braucht eigentlich die ganzen amerikanischen Schrottkarren? Ich will kein amerikanisches Auto haben, weil die sind um Lichtjahre hinter der europäischen Autoindustrie. Wenn du stößt einen amerikanischen Wagen, nehmen einen Audi, Mercedes, BMW.
Citroën, ich fahre Citroën.
Ja, selbst die Franzosen haben bessere Autos als die Amerikaner. Will ja keiner kaufen, diese Autos, die irgendwie, da kannst du ja unten mitlaufen. Die sind ja nicht, technisch gar nicht geeignet. Oder willst du haben in unseren Läden, und das will ja der Trump auch erreichen, dass das Europa überschwemmt wird mit Chlorhühnern und Hormonfleisch? Nein, ich nicht. Weil, da wird man gleich schlecht. Ich bin froh, dass wir unsere Produkte haben, unsere Bauern. Aber der Trump will mit diesen Zöllen auch erreichen, dass wir dieses, ich sage es einmal vorsichtig, Gammelfleisch, dieses bearbeitete, und ein Chlorhuhn fressen. Ja, ich würde es nicht. Und das ist jetzt, was mich so stört an dieser ganzen Politik des Herrn Trump. Und daher muss das, ja, ich bin auch der Meinung, wenn man Patriot ist, und das wird jetzt oft diskutiert, auch wenn man Rechter ist oder Konservativer ist, dann muss man sich gegen sowas wehren. Weil das ist ein Angriff gegen das eigene Land. Das ist auch ein Angriff gegen Österreich. Ich bin ein Österreich-Patriot und ich würde es nicht haben. Ich wehre mich gegen die EU, ich wehre mich gegen eine schlechte Regierung in Österreich, die unser Land gegen die Wand gefahren hat. Und ich wehre mich auch, wenn jetzt von außen einer glaubt, mit verrücktester Zollpolitik unsere Arbeitsplätze in den Graben zu fahren, unsere Unternehmen. Du musst dir vorstellen, 300 Unternehmen gibt es in Amerika mit 60.000 Arbeitsplätzen, 300 österreichische, die alle ein Problem kriegen, weil sie nicht mehr produzieren können, weil es keiner mehr kauft mit dem Preis. Das heißt, die Produktivität geht zurück, Arbeitsplätze weg. Das ist eine Megakettenreaktion. Und jetzt bin ich wieder bei Bill Ackman. Das ist der nukleare wirtschaftliche Winter.
Ja, aber
jetzt
machen wir ganz kurze Pause. Wir machen noch einen zweiten Teil zu Donald Trump und dann reden wir auch darüber, was kann denn eigentlich jetzt passieren? Was kann die EU machen und wie geht es weiter? Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück mit dem letzten Teil unseres heutigen Duells.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Ja, schönen guten Abend, letzter Teil. Peter Westenthal und Josef Czapp sind zu Gast. Wir bleiben beim Thema Donald Trump und die Frage ist ja auch, was kann denn jetzt sozusagen die Lösung sein aus diesem Handelskrieg, in dem wir uns befinden? Die EU reagiert jetzt mit Gegenzöllen, China reagiert mit Gegenzöllen, jeder erhebt die Zölle auf den anderen. Aber das kann ja langfristig, sage ich einmal, nicht das sein, was wir wollen für unsere Wirtschaftsstandorte. Was glauben Sie passiert? Wie geht es jetzt weiter?
Ich würde das so machen. Einmal Kontaktaufnahme zu den Supermilliardären, die da einfach ein Ende haben wollen. Denn die verlieren so viel Geld, denen geht ja schon am Geist der Verrückte im Weißen Haus. Also das ist eine Kontaktaufnahme. Die andere ist in die republikanische Partei hinein. Ich frage mich, was momentan die Demokraten machen. Von den Herren, ich sehe hier nichts. Hin und wieder regt sich einer auf von den Senatoren, aber das ist ja alles viel zu wenig. Also da glaube ich, ist es wichtig, dass man einmal hineinarbeitet, früher hat man gesagt, hineinfraktioniert, damit er einmal ein Problem dort kriegt. Und das muss zu einem Problem führen, das gibt es ja gar nicht anders. Ja. Und der Herr Peter Navarra gehört rausgehängt, ununterbrochen, weil das ist der Giftpfeil einmal von der Seite. Das Zweite ist, ich glaube, man soll jetzt durchaus Gesprächsebenen mit China suchen. Ja, das tut einem auch weh. China ist da, die sind ja...
Das heißt neue Handelshalter.
Ja, warum nicht? Weil mit China, Entschuldigung, wir sind ja eh schon in China drinnen, jeder von uns da mit Produktionsstätten, mit, ist ein großer Markt, mit allem drum und dran. Und man braucht halt immer nur wie das Kaninchen vor der amerikanischen Marktschlange stehen und sagen, ja, Amerika, übrigens Italien ist für uns ein wichtiger Markt, nicht nur Deutschland. Ja. Also China wird immer unbedingt in dem Zusammenhang ganz besonders versuchen, also als einen Partner zu sehen, das ist jedenfalls etwas, wo man vielleicht auch das Zweite, das Nächste ist. Die EU wird versuchen, ich meine, wenn ich sage, ich mache Zölle auf Harley Davidson und auf Wrangler Jeans, da kriege ich einen Lachkrampf, das beißt dort niemanden, ja, sondern das heißt auf Deutsch, sie wollen verhandeln. Ja. Und der Trump sagt, ja, ich kann schon verhandeln, aber mir ist das, was ich uns alles geschadet habe, diese Milliarden, Billionen, noch einmal hinüberüberweisen, der ist meiner Meinung nach nicht ganz dicht. Der braucht nicht einen Berater, der braucht ein Konsilium an Ärzten, die den begleiten, weil anders kann ich das nicht mehr erklären. Aber gut, daher, weil das so ist und weil sie sehen, dass das ein medizinisches Problem ist, wird wahrscheinlich die EU gesagt haben, passt auf, Leute, wir müssen das medizinisch betrachten und daher werden wir nicht eskalieren, sondern versuchen, da eine Ebene zu viel. Ich glaube, dass die Chinesen ähnlich denken. Ja. Die haben da viel mehr, die haben viel mehr ein Marktbewusstsein, viel mehr ein wirtschaftliches Bewusstsein als die Erfinder des Marktes in den amerikanischen, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und jetzt ist die Frage, was macht Österreich? Das ist übrigens eine ganz interessante Frage. Ja, gut, wir sind Trittbrettfahrer, wie immer. Ja, aber was für uns wichtig ist, ja, wir sollen uns endlich abschminken, dieses Theater, Rüstungsgüter aufrüsten mit amerikanischen Gütern. Da spielt alles das eine Rolle. Diese ganze sogenannte Raketenabwehrnummer, alles mehr. Einfach ein Konzept machen, wie kann ich Österreichs Neutralität schützen, wie kann ich solidarisch sein, wie bleibe ich bei dieser Neutralität und mit welchen Mitteln, die ich gezielt einsetzen kann, nicht indem ich mir Waffen kaufe, die im Zweiten Weltkrieg noch attraktiv waren, sondern mit welchen Mitteln kann man da für Österreichs Verteidigungsbereitschaft auch wirklich sorgen, ohne dass wir den Sozialstaat zerstören müssen und die Pensionisten quälen und wen auch immer. Also das wäre das Entscheidende. Und dann muss ich einen letzten Punkt noch. Ich bin sehr zurückhaltend bei Mercosur. Das schwimmt ein bisschen so mit. Ja. Jetzt ist überall der Freihandel. Freihandelsabkommen mit Südamerika. Was natürlich für die österreichische Landwirtschaft eine echte Herausforderung ist, vielleicht sogar ein Schaden ist. Und ich bin da der Meinung, da muss man äußerst vorsichtig sein, äußerst zurückhaltend und nicht einfach sagen, oh, wer jetzt Mercosur in Frage gestellt, ist ein ewig gestriger, ist gegen einen Freihandel, ist ein Depp. Ja, das ist man, nein, da muss man aufpassen, denn um unsere Selbstständigkeit abzusichern, braucht man eine selbstständige, unabhängige, gesunde österreichische Landwirtschaft. Ja, und das ist mir ein großes Anliegen und im Parlament, in manchen Reden habe ich auch immer auf das hingewiesen, dass ich gehöre zu denjenigen, die sagen, man muss sich um die Bauern nicht nur seine Kultur, die Kulturlandschaft pflegen, sondern auch für unsere Unabhängigkeit, für unsere Neutralität. Von der Ernährungsseite her spielt das eine, wie ich meine, ganz große Rolle und daher bin ich da äußerst zurückhaltend und das Match in der ÖVP Hartmannsdörfer gegen die ÖVP-Bauern wirkt auf den ersten Moment amüsant, aber ist ziemlich schädlich.
Also meine Hoffnung liegt weniger bei den Tech-Milliardären, denn sagen wir uns ehrlich, die haben halt statt 300 Milliarden Vermögen jetzt 30 Milliarden weniger.
Nur 10%.
Ja, aber das ist noch nicht der Untergang. Aber natürlich, die tun ihres auf ihrer Ebene, die sind ja alle verhabert mit dem Trump und die haben alle beigetragen, dass er gewählt wird. Die werden schon das Ihrige tun. Musk bemüht sich ja sehr. Musk bemüht sich ja schon sehr. Aber gar nicht so sehr wegen den Milliarden, die er verliert, sondern weil Tesla gerade im Bach runtergeht. Das ist das Nächste. Und weil im Moment, ist auch eine interessante Entwicklung, Tesla-Werke und Tesla-Produkte weltweit gerade Opfer von Anschlägen sind auch interessant. Also da läuft ja noch was anderes im Hintergrund. Meine Hoffnung geht ganz woanders hin. Und es hat heute der Chef der Wiener Börse ein interessantes Interview gegeben, der seit 35 Jahren Ökonom, da auch historische Erfahrung hat, mehr wie jedenfalls, der gesagt hat, dass solche Verwerfungen, die so dramatisch sind, das kann ein amerikanischer Präsident nicht überleben, außer er macht eine sofortige Kehrtwendung. Überleben hoffentlich meine ich natürlich nur im politischen Sinne, ist ja ganz klar. Und daher, ich glaube, und das ist meine Hoffnung, sind seine eigenen Unterstützer und Wähler. Seine kleinen Wähler, das ist meine Hoffnung. Wenn die plötzlich, und hat sich noch nicht durchgesprochen, wir haben zwar einzelne kleine Demonstrationen in manchen Städten, die sind aber nur überschaubar, dann 10.000, 20.000 Leute. Aber wenn das dieses Lauffeuer die Runde macht, dass du plötzlich weniger Pension bekommst, dass dein Arbeitsplatz in Gefahr ist, weil einfach nicht mehr produziert wird, bis hin zu Verteuerungen der Lebensmittel, bis hin zu allen massiven Verteuerungen von Produkten aus China, und das sind sehr wichtige für die Vereinigten Staaten, nämlich elektronische Geräte, Textilien zum Teil auch, oder Kinderspielzeug, so eine Kleinigkeit wie Kinderspielzeug, das wird bald nicht mehr leistbar sein, das ja alles in China produziert wird,
Eier.
Dann wären die ein Problem, dann kriegt er wirklich ein Problem. Dann kommen genau die über ihn, die ihn jetzt unterstützt haben, weil die plötzlich sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Kennen sie jetzt auch schon nicht, aber es wird dramatisch, es wird existenziell. Und daher glaube ich, werden es die Menschen sein, die den Trump zeigen werden, dass es so nicht geht. Was wäre zu tun? Zwei Punkte, wenn man klug ist. Und jetzt gibt es wieder die Kritik an der Europäischen Union. Erstens zu langsam. Wem scheren Zölle auf Whisky und auf Harley Davidson? Also das ist ja absurd. Und ich bin auch dagegen, dass man jetzt mit dem Zollhammer zurückschlägt, wie das die Chinesen gerade mit voller Wucht machen. Das bringt nichts, bringt nur weiteres Blutbad und Gemetzel an den Märkten und auch in der Wirtschaft. Sondern zwei kluge Ideen, die halt die EU nicht machen werden, weil sie Heuchler sind. Die EU-Gewaltigen sind Heuchler. Denn würden sie es ernst meinen, dass sie im Sinne der Interessen der europäischen Bevölkerung Amerika in die Knie zwingen, gibt es ja nur eine Methode. Sofort jeglichen Waffenkauf aus Amerika auf Null zu stellen. Die Rüstung zu beenden. 800 Milliarden Euro sind gerade beschlossen worden, von denen, ich glaube, 700 Milliarden nach Amerika gehen. Und die kauft die EU, diese wahnsinnige EU, kauft gerade von Amerika Rüstungssysteme für 700 Milliarden. Und der landet sie zurück und sagt, schau, die Wahnsinnigen können eine Zölle raufhauen, aber sie kaufen Rüstung. Wäre jetzt ein friedvoller und guter Anführer in dieser EU-Kommission, würde er sagen, wir pfeifen auf diese Waffen, tut mir leid, der Krieg muss eh beendet werden. Und wir kaufen keine Waffen mehr von Amerika. Na dann schauen wir das an, was dann los ist, wenn du punktgenau ins Nervenzentrum der Amerikaner hineinfährst und plötzlich runterfährst mit den Waffenkäufen. Und das Zweite, was du machen musst, es ist ja ein Präsent. Die Amerikaner waren ja so gescheit und haben uns einen Präsentierteller eigentlich mitgeteilt, wo man sich erwischen kann, dass ihnen wirklich wehtut. Das kann jeder anschauen. Es gibt die Website des Weißen Hauses, wo jeden Tag diese Zollgesetze kommen. Und da gibt es, ich habe mir das angeschaut, da gibt es den Annex 2, also das ist ein Anhang. Und das ist eine lange, lange Liste von Produkten, die Donald Trump und Amerika zollfrei gestellt haben, die nicht einen Zoll haben, die sogar für null Zoll eingeführt werden können. Und weißt du was? Das sind genau die Produkte, die Importprodukte der Vereinigten Staaten, die für sie lebensnotwendig sind. Zum Beispiel pharmazeutische Produkte, Medikamente, Punkt 1. Jetzt kann man sagen, da kann man auch was tun, da bin ich aber dagegen, weil das trifft wieder die Bevölkerung. Aber unter anderem der ganze Bereich Mikrochips, Halbleiter, Optik, Lasertechnologie. Also all das, was in China produziert wird, aber zu einem großen Teil in Taiwan, aber auch in Europa mittlerweile. Auch in Europa baut sich da was auf. Wieso sage ich nicht als Europäische Union, ich fahre jetzt einmal den Export von diesen Produkten nach Amerika sukzessive runter. Ich sage jetzt nicht null, aber einmal um 20%, 30%, 50%. Die können dort kein einziges elektronisches Gerät mehr bauen. Und schon gar nicht, jetzt bin ich wieder bei der Rüstung, Waffensysteme, weil die brauchen auch Halbleiter, Chips und all diese Dinge. Das sind übrigens nicht die Kelly-Chips, sondern die elektronischen Chips. Die brauchen das zur Produktion ihrer Rüstung. Du kannst Amerika nur dort erwischen, wo es ihnen wirklich wehtut, und das ist die Rüstung und die ganze elektronische Industrie. Die kriegen keinen einzigen Fernseher mehr auf der Laufbahn, wann das die Chinesen und die Europäer miteinander machen. Bin ich wieder bei dir. Man müsste jetzt mit den Chinesen kooperieren. Also man kann denen ordentlich in die Parade fahren, ohne jetzt ein weiteres Gemetzel wie Zölle zu machen. Das würde er nicht machen. Mein Thema ist freier Handel, null Zölle. Dabei bleibe ich, obwohl dieser im Moment Zollwütige in Amerika uns Zölle drauf hat, bin ich nicht dafür, dass wir jetzt auch Zölle. Klug, Rüstung runterfahren, Halbleiterproduktion runterfahren. Das wären jetzt die Maßnahmen. Leider haben wir die Klugen nicht auf europäischer Ebene. Und leider sind wir angewiesen von kriegstreibenden, kriegssüchtigen Anführern wie die von der Leyen, die jetzt so aufrüsten und Waffen brauchen, weil man ja die Ukraine retten muss. Und daher locht sich der da drüben ans ins Fäustchen und kriegt seine hunderten Milliarden von Europa überwiesen. So, mehr braucht er nicht.
Schuss ins eigene Knie war das alles im Endeffekt für die eigene Rüstungsindustrie in den Staaten, in den USA, wo die Republikaner nämlich besonders den Ton angeben, dort wo diese Rüstungsindustrie ist. Und die Ursula von der Leyen kann sich die 800 Milliarden in die Haare schmieren, weil das wird kein Mensch verstehen, mit europäischen Steuergeldern dem auch noch entgegenkommen und helfen. Ja, das ist noch lange kein Zoll, sondern das ist nur das. Sind wir zu am Ende oder was?
Wir sind am Ende.
Ja, ich habe nicht mehr einen einzigen Satz zu sagen.
Bitte.
Ich freue mich, dass Arsenal Real Madrid 3:0
Bravo.
Der Champions League.
Das ist ein gutes Ende.
Ja.
So. Und ja,
als Mitglied bei Arsenal bin ich sehr glücklich.
Fußball und Sport verbindet ja. Am Ende dann doch. Ja. Gut, also ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24TV. Und nicht vergessen, morgen sind die beiden Herren dann wieder zu Gast, da haben wir dann die neue Umfrage und das aktuelle Wahlbarometer.